NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie Kirsten Westhus. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Wende im kirchlichen Arbeitsrecht. Europäischer Gerichtshof setzt Kirchen unter Druck. Aufarbeitung steht erst am Anfang. Missbrauchsstudie erschüttert katholische Kirche. Bilder von Muslimen, wie eine Fotografin aus Hannover gegen Klischees vorgeht und dem Wort auf der Spur, Literaturgottesdienste in den Kirchen. Nach einer Scheidung hatte der Chefarzt eines katholischen Krankenhauses ein zweites Mal geheiratet und bekam von seinem Arbeitgeber Kirche die Kündigung. Das geht so nicht, urteilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am vergangenen Dienstag und gab den Fall zurück an das deutsche Bundesarbeitsgericht, das nun noch einmal prüfen muss, ob die Religion und die damit verbundenen Erwartungen an die Lebensführung entscheidend sind für eine ärztliche Tätigkeit oder eben nicht. Bringt das Urteil eine Wende im kirchlichen Arbeitsrecht? Dieser Frage ist Brigitte Lehnhoff nachgegangen.
Die großen christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände hatten ein Ideal. Alle Mitarbeiter, von der Putzfrau bis zum Bischof, gehören derselben Konfession an, bilden eine Dienst- und Verkündigungsgemeinschaft. Doch dieses Ideal ist in vielen Bereichen längst ausgehöhlt. In der Pflege zum Beispiel durch den Fachkräftemangel. Die Prioritäten bei der Mitarbeitersuche haben sich längst verschoben. Das bestätigt auch Franz Loth, Caritas-Direktor im Bistum Osnabrück.
Die Voraussetzung ist natürlich zunächst erst einmal, dass die Menschen, die sich bewerben bei uns, über eine fachliche Kompetenz verfügen in den Bereichen, für die wir sie gebrauchen. Dann sind wir im Bereich der personennahen Dienste unterwegs. Sie müssen Menschen mögen. Da ist es bei uns egal, ob man geschieden ist, nochmal wieder geheiratet hat, welche Hautfarbe man trägt, welcher Konfession man angehört. Also für uns ist diese Offenheit, auch diese Toleranz, auch gegenüber Konfessionslosen, schon immer Gesetz gewesen.
Das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das die Kirchen davor warnt, Mitarbeiter zu diskriminieren, wird also in der Praxis zunächst wenig ändern. Und doch wird es weitreichende Folgen haben. So sieht es jedenfalls Hans-Michael Heinig. Er lehrt öffentliches Recht an der Uni Göttingen, forscht zum Gebiet Staat, Kirche, Religion und leitet das Kirchenrechtliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Die Gesamtsystematik, wie wir dieses kirchliche Arbeitsrecht begreifen, was der Ankerpunkt ist, vom Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften her gedacht, mit großer Rücksichtnahme auf das theologische Selbstverständnis in der Frage, was macht Kirche zur Kirche, das spielt keine große Rolle mehr. Und das führt dazu, dass so eine Art Säkularisierungsschub durch dieses Rechtsgebiet geht.
Diese Entwicklung haben sich die Kirchen auch selbst zuzuschreiben, meint der Jurist. Unter anderem, weil sie nicht konsequent den Weg gegangen seien, den das Bundesarbeitsgericht ihnen vorgegeben habe.
Das Ziel müsste eigentlich sein, dass die Kirche die eigenen Ideale erstmal überhaupt in sich stimmig verwirklicht und dabei dann auch die berechtigten Arbeitnehmerinteressen als gleichberechtigt mit in die Entscheidungspraxis einbezieht. So dass nicht der Eindruck entsteht, hier verfährt man willkürlich mit den eigenen Regeln. Das ist ja ein Eindruck, den manche Arbeitnehmer haben und der auch zuweilen nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Auch Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, hält es für die Herausforderung, den sogenannten dritten Weg überzeugend zu leben. Kurz vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs sagte er im SWR:
Man wird genauer fragen müssen, was macht das Christliche der Einrichtung aus? Und wie kann ich auch diese Anforderungen auch an die Lebensführung und Lebenshaltung anders formulieren?
Denn das Pikante an dem gerade in Luxemburg verhandelten Fall, der Chefarzt, dem vor 10 Jahren wegen einer zweiten Ehe gekündigt worden war, würde heute seinen Arbeitsplatz wahrscheinlich nicht mehr verlieren. Seit 2015 gilt in der katholischen Kirche eine überarbeitete und auch liberalisierte Grundordnung, die wichtigste Quelle des Kirchenarbeitsrechts.
Dass man nicht die Klage zurückgenommen hat, die Kündigung zurückgenommen hat in dem Augenblick, wo man das eigene Recht angepasst hat, ist für mich völlig unverständlich.
Sagt der evangelische Kirchenrechtler Heinig. Das klagende Erzbistum Köln habe nun ein Urteil provoziert, das auf die Eigenart des Religiösen keine Rücksicht mehr nehme. Den Kirchen gehe damit ein Stück Freiheit verloren.
Was vielleicht mittelfristig noch viel gravierender ist, wir haben in Europa ja sehr unterschiedliche Staat-Kirchensysteme, sehr unterschiedliche religionsrechtliche Regime. Und der Europäische Gerichtshof nimmt keinerlei Rücksicht. Das ist ein starkes Signal, dass hier ein einheitlicher Rechtsrahmen sehr rigoros durchgezogen wird. Ich glaube, dass damit der europäischen Integration eher ein Schaden zugefügt wird.
Spannend wird nun sein, wie das deutsche Bundesarbeitsgericht im Fall des gekündigten Chefarztes entscheiden wird.
Der Europäische Gerichtshof setzt Kirchen unter Druck. Das war ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Eigentlich sollten die Informationen erst am 25. September an die Öffentlichkeit gelangen. Bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda wollte die Deutsche Bischofskonferenz ihre Studie über den sexuellen Missbrauch in der deutschen katholischen Kirche vorstellen. Doch die erschütternden Ergebnisse der Studie ließen sich nicht unter Verschluss halten. Seit Mitte der vergangenen Woche berichten verschiedene Medien über erste Ergebnisse der Untersuchung. Das Ausmaß der sexualisierten Gewalt ist wohl noch viel höher als bisher angenommen. Von mehr als 3600 sexuellen Vergehen durch mehr als 1600 Kleriker an überwiegend männlichen Minderjährigen ist die Rede. Eine Dunkelziffer kann nicht geschätzt werden, denn was die Studie ebenfalls zeigt, ist, dass Vertuschung und Manipulation der Akten nicht selten waren und dass Täter häufig straffrei davongekommen sind, schweigend in andere Gemeinden versetzt wurden. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ist noch lange nicht vorüber. Florian Breitmeier kommentiert.
Scham, Schande, Sprachlosigkeit. Drei Worte, die häufig zu hören sind, seitdem erste Zahlen der großen Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz durchgesickert sind. Doch bei Sprachlosigkeit darf es nicht bleiben. Die katholische Kirche hat beim Thema sexualisierte Gewalt viel zu lange geschwiegen. Sie ist Hinweisen von Betroffenen oft nicht konsequent nachgegangen. Stattdessen herrschte vielerorts eine Art katholisches Schweigekartell. Frei nach dem Motto, was intern nicht detailliert benannt wird, kann nicht aufgeschrieben werden. Was nicht aufgeschrieben wird, ist auch nicht aktenkundig. Was nicht aktenkundig ist, ist später nicht beweisbar. Der Schutz der kirchlichen Institutionen hatte oft Vorrang vor dem Leid des Einzelnen. So entstand ein System, in dem Muster des Wegschauens und des Vertuschens keine Seltenheit waren. Es waren vor allem die Betroffenen sexualisierter Gewalt selbst, die durch ihr öffentliches Sprechen und Benennen diese Schweigekartelle in ihren klerikal-narzisstischen Grundfesten erschütterten. Die nun bekannt gewordenen Ergebnisse der Missbrauchsstudie zeigen auch, die Täter wurden nur selten zur Rechenschaft gezogen. Man wollte kirchlicherseits vieles einfach nicht so genau wissen und gefährdete damit letztendlich doch wissentlich das Wohl von Kindern und Jugendlichen. Zum Beispiel, indem Vorwürfe gegen Geistliche nicht konsequent verfolgt und auffällig gewordene Priester von der einen in eine andere Gemeinde versetzt wurden, ohne die Gläubigen über die Hintergründe zu informieren. Die Kirche war in dieser Hinsicht ein geschlossenes System. Geschlossene Systeme verändern sich aber nur durch Störung. Beim Thema Missbrauch geschah dies durch Störung von außen, nicht durch kritische Bischöfe oder andere leitende Geistliche. Noch heute sind es vor allem die Opfer sexualisierter Gewalt, die Druck machen, Öffentlichkeit herstellen und Konsequenzen fordern. Denn der von vielen Bischöfen infolge des Missbrauchsskandals von 2010 beschworene Paradigmenwechsel in der Kirche hat erst begonnen. Zu Recht fordern betroffenen Initiativen deshalb eine von den Kirchen unabhängige Kommission, die sich um die weitere Aufarbeitung kümmert. In Australien, Irland und jüngst im US-Bundesstaat Pennsylvania haben staatliche Ermittler die Kirchenarchive durchforstet. Für die Studie der Bischofskonferenz filterten dagegen kirchliche Mitarbeiter, was an die Forscher gehen sollte. Hier hat die Studie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Zudem, in der katholischen Kirche fehlt bislang eine tiefergehende theologische Reflexion darüber, welches institutionelle Selbstverständnis einzelne Täter geschützt und das klerikale Machtsystem insgesamt gestützt hat. Wenn die Kirche beim Aufarbeiten des Missbrauchsskandals eine Lerngemeinschaft sein will, dann muss sie die Betroffenen sexualisierter Gewalt und die Gläubigen viel stärker in den Aufarbeitungsprozess einbinden. Und Aufarbeitung bedeutet nicht nur Prävention. Es geht auch um Partizipation, Gewaltenteilung, das kirchliche Selbstverständnis und die kirchliche Lehre. Doch genau davor haben viele leitende Geistliche große Skrupel, weil dies einen persönlichen und theologischen Kontrollverlust bedeuten kann. Die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche steht deshalb erst am Anfang. Nicht zuletzt, weil die Orden und ihre Schulen bei der aktuellen Studie nicht berücksichtigt wurden. Auch über dieses Kapitel darf nicht der Mantel des Schweigens gelegt werden. Schweigen dürfen auch diejenigen nicht, die in den Bistumsleitungen Schuld auf sich geladen haben, sei es durch aktives Handeln oder Wegschauen. Es ist an der Zeit, Antworten auf noch viele offene Fragen zu geben und, wenn nötig, auch persönliche Konsequenzen zu ziehen.
Die Aufarbeitung steht erst am Anfang. Das war ein Kommentar von Florian Breitmeier. Und nun zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, wird sich auf ihrer Synode im November mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs beschäftigen. Bei einer öffentlichen Anhörung im Juni zum sexuellen Missbrauch im kirchlichen Kontext haben die Kirchenleitenden sehr deutlich wahrgenommen, dass den Betroffenen eine zentrale Ansprechstelle sowie die Entwicklung von Standards bei der Bearbeitung von Missbrauchsfällen wichtig sei, sagte ein EKD-Sprecher dem Evangelischen Pressedienst. Nicht nur die katholische Kirche, auch die EKD sehe sich vor der Aufgabe, Verantwortung für das in ihren Reihen verursachte Leid durch sexuellen Missbrauch zu übernehmen, sagte der Sprecher. Hierzu zähle, geschützte Sprachräume für Betroffene zu schaffen und die Aufarbeitung im evangelischen Kontext konsequent voranzutreiben. Die Synode gilt als Parlament der EKD. Sie ist neben dem Rat und der Kirchenkonferenz eines der drei EKD-Leitungsgremien. Sie tagt vom 11. bis 14. November in Würzburg. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland begrüßt den Vorschlag von Niedersachsens CDU-Wissenschaftsminister Björn Tümmler, die Imamausbildung in Deutschland dual zu organisieren. Studierende des Fachs Islamische Theologie an der Uni Osnabrück könnten künftig zu Imamen weiterqualifiziert werden und je zur Hälfte in den Moscheegemeinden und als Lehrer in niedersächsischen Schulen eingesetzt werden, so der Vorschlag des Ministers. Der Zentralratsvorsitzende Ayman Masiek betont, dass ein solches Ausbildungsmodell Synergien freisetze und auch finanziell für die Gemeinden interessant sei, die sich vielerorts keinen hauptamtlichen, selbstbezahlten Imam leisten könnten. Außerdem sei diese duale Ausbildung eine Möglichkeit, deutschsprachige und in deutschen Universitäten ausgebildete Imame in der Moschee zu haben, sagte der Zentralratsvorsitzende. Nach Einschätzung Masieks gibt es viele hundert Interessenten. Zudem gäbe es einen großen Bedarf in den Gemeinden. In Deutschland existierten derzeit rund 2500 islamische Gemeinden mit knapp 1800 Imamen. Nach Masieks Einschätzung wird ein großer Teil der Imame, etwa 1000, derzeit von der Türkei bezahlt und dort ausgebildet. Orgelbau und Orgelmusik gelten nun ganz offiziell als UNESCO-Welterbe. Die Urkunde zur Anerkennung als immaterielles Kulturerbe der Menschheit wurde am Freitag bei einem Festakt in Berlin an Verbände von Orgelfreunden, Orgelsachverständigen und Musikinstrumentenbauern übergeben. Das UNESCO-Komitee hatte Orgelbau und Musik Ende 2017 in die Liste eingetragen. Die Orgel wurde vor über 2000 Jahren in Ägypten erfunden und gelangte über Byzanz nach Europa. Deutschland zählt heute zu den wichtigsten Ländern für Orgelbau und Musik. Bundesweit gibt es rund 400 Orgelbaubetriebe und über 50.000 Orgeln. Hamburger Schüler haben nach den Worten von SPD-Schulsenator Thies Rabe keinen Anspruch auf ein Schulessen, das nach religiösen Riten zubereitet wird. Dies gelte auch für die Regel im Islam, wonach Fleisch nur dann halal, also erlaubt ist, wenn es von geschächteten Tieren stamme, sagte Rabe dem Hamburger Abendblatt. Hintergrund ist ein Streit an einer Grundschule im Stadtteil Billstedt. Nach Senatsangaben hatte der Elternratsvorsitzende darauf gedrungen, dass die Schule nur noch Halalfleisch anbieten solle. Wenn man versuche, die Vielfalt der Stadt in den Speiseplan zu pferchen, dann könne man außer Kartoffelbrei nichts mehr essen, sagte der Schulsenator.
Soweit die Meldungen. Betende Männer in der Moschee, Kopftuch tragende Frauen mit Kinderwagen oder islamistische Terroristen mit Maschinengewehren. Die Bildmotive sind oft die gleichen, wenn es in den Medien um Muslime oder um den Islam geht. Doch es gibt auch einen anderen, einen differenzierten Blick auf Muslime, wie die Fotografin Emine Akbaba aus Hannover beweist. Sie macht Bilder jenseits von Klischees und Stereotypen. Ita Niehaus hat sie in ihrem Atelier besucht.
Zwei Mädchen sitzen entspannt auf dem Rasen und rauchen Shisha, eine Wasserpfeife. Im Hintergrund steht ein Gartenzwerg vor dem Gemüsebeet. Auf einem anderen Foto sind zwei Frauen zu sehen. Sie backen gemeinsam Brot auf dem Saç, dem traditionellen türkischen Ofen. Szenen aus einem Schrebergarten, festgehalten mit der Kamera von Emine Akbaba.
Es zeigt natürlich, dass die türkische Gesellschaft hier in Deutschland angekommen ist, weil so ein Schrebergarten ist nun mal typisch deutsch.
Emine Akbaba kommt aus Hannover. Sie hat ihr Atelier mitten im multikulturellen Stadtteil Linden. Der 30 Jahre alten Fotografin ist es wichtig, die Lebenswelten von Muslimen in all ihren Facetten darzustellen. Denn immer wieder fällt ihr auf, dass Muslime auf ihre Religion reduziert werden.
Klar, es gibt auch in meiner Fotoserie eine Frau, die in dem Schrebergarten betet. Aber das ist ja nicht irgendwie nur deren Alltag. Die sitzen da, die unterhalten sich, Familienfeste werden da veranstaltet. Die haben die gleichen Probleme wie unsere Nachbarn. Aber auch, dass wir einen ganz normalen Alltag haben, der nicht so anders ist, wie man sich so immer vorstellt.
Deutsch zu sein mit türkischen Wurzeln, für Emine Akbaba ganz selbstverständlich. Die freiberufliche Fotografin hat sich inzwischen in ihrer Branche einen Namen gemacht. Sie arbeitet international, oft auch mit Hilfe von Stipendien an längerfristigen Projekten. Ihre Bilder haben Preise gewonnen. Was Emine Akbaba an ihrer Arbeit besonders reizt?
Es eröffnet dir Türen. Du kannst auch für einen ganz kurzen Moment die Gefühlswelt der Mitmenschen aufs Bild übertragen. Und ich habe eher einen dokumentarischen Stil. Also ich habe nicht dieses traditionell fotojournalistische Blickwinkel zu den Geschichten.
Zurzeit ist Emine Akbaba häufiger in der Türkei, arbeitet dort gemeinsam mit einer schreibenden Journalistin an einem Projekt über die zunehmende Gewalt an Frauen. Schon seit einigen Jahren beschäftigt sie sich mit der Situation von Frauen in islamisch geprägten Ländern. Lange hat sie überlegt, ob sie sich beruflich mit dem Thema Islam und Migration auseinandersetzen soll.
Ich hatte Angst davor, dass ich dann halt in so eine Schublade gelegt werde von meinen Mitmenschen. Ah, da ist die Emine, die halt nur über die Türken berichten kann.
Inzwischen schätzt Emine Akbaba vor allem die Vorteile. Sie kennt sich aus in beiden Kulturen, kann als Fotografin auch in der deutsch-türkischen Community aus der, wie sie sagt, ersten Reihe berichten. Doch sie beobachtet, dass sich der differenzierte Blick auf den Islam und den Alltag von Muslimen nur langsam in der Bildsprache durchsetzt. Viel zu oft sei auf den Titelseiten etwa noch die Burka-Trägerin zu sehen und nicht die erfolgreiche muslimische Unternehmerin mit Kopftuch.
Es ist halt sehr plakativ, was heutzutage auch immer wieder auch angeboten wird. Aber es ist leider auch so, dass von den Redakteuren auch keine andere Bildsprache angenommen wird. Es wird immer wieder gesagt, unsere Leser wollen was anderes sehen.
Und das sind eben nicht immer die Bilder, die Emine Akbaba macht. Ein fröhliches Mädchen zum Beispiel mit Kopftuch, das auf einem Trampolin herumspringt, passt nicht in die zum Teil aufgeheizte Islamdebatte. Akbaba ist überzeugt, es ist wichtiger denn je, die gängige, stereotype Bildsprache zu hinterfragen. Das könnte auch den Blick auf die Muslime in Deutschland verändern.
Wenn mehr Fotografien zur Verfügung stehen von unseren türkischen Mitbürgern, die erfolgreich in ihrem Beruf sind, dann kommt es bei dem Betrachter an, der dann auch sagt, okay, das existiert auch.
Bilder gegen Klischees. Ita Niehaus stellte die Fotografin Emine Akbaba vor. Die Kirche ist ein Ort, an dem das Buch geschätzt wird. Im Gottesdienst nimmt das Buch der Bücher ja auch eine zentrale Rolle ein. In zahlreichen Gottesdiensten im Norden werden gerade im Herbst auch schon mal andere Bücher als die Bibel aufgeschlagen. Romane, Novellen, Poesie. In Literaturgottesdiensten tritt die gewohnte Liturgie in den Hintergrund und die Literatur steht im Mittelpunkt. Bücher und Geschichten können Menschen noch einmal über eine andere Ebene berühren, was gerade Kirchenferne sehr anspricht. Über Facetten der kirchlichen Literaturarbeit berichtet Alexander Meister.
Ein Gottesdienst am Sonntagmorgen in Hannover. Vorgestellt wird ein Buch, in dem die britische Königin zunächst im Park des Buckingham-Palasts mit ihren Hunden spazieren geht. Eine szenische Lesung, bei der ein Tonbandgerät eingesetzt wird.
Heute jedoch rannten sie aus irgendeinem Grund über die Terrasse, kläfften wie besessen, hoppelten die Stufen wieder hinunter und bogen um die Hausecke, wo man sie in einem der Höfe etwas anbellen hörte. Es handelte sich um den Bücherbus der Bezirksbibliothek der City of Westminster.
Am Rednerpult, wo sonst der Pastor predigt, liest heute eine Frau den Erzähltext des Romans. Andere Gemeindemitglieder spielen im Altarraum Szenen mit verteilten Rollen. Zum Beispiel die britische Königin und ein Bibliothekar.
Zum letzten Mal 1989 ausgeliehen. Sie ist keine besonders populäre Schriftstellerin mehr.
Warum denn nicht? Ich habe sie doch geadelt.
Gespielt wird rund um ein Regal mit Literaturwerken, das man für den Gottesdienst aus der Gemeindebücherei herübergebracht hat. Ehrenamtliche aus der Jakobi-Gemeinde in Hannover-Kirchrode stellen Alan Bennetts Roman »Die souveräne Leserin« vor. Darin entdeckt die britische Königin mithilfe der Literatur neue Lebenswelten und verändert ihre Gewohnheiten. Marion Wiemann vom Evangelischen Literaturportal, einem Verband für Büchereien, Leseförderung und Literaturvermittlung, will, dass das vielen Menschen so geht.
Man kann mit Literatur Gottesdienste feiern. Also dass es jetzt nicht nur eine Liebhaberei ist, ein Buch in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dass Bücher Aussagen haben, die unser Leben betreffen und die durchaus auch entweder Gegenpunkt zur Bibel sind oder auch mit biblischen Aussagen übereinstimmen.
Eine enge Verwandtschaft der Bibel zu Romanen und Gedichten sehen auch die Mitarbeiter des Literaturhauses St. Jakobi in Hildesheim, eine von 4 Kulturkirchen innerhalb der Landeskirche Hannovers. Die Kirche inmitten der Hildesheimer Fußgängerzone bietet vor allem abendliche Autorenlesungen an, erklärt der Intendant des Literaturhauses Dirk Brall.
Unser Publikum besteht zu 80%, würde ich sagen, aus kirchenfernen Leuten, also die gar nicht aufgrund der Kirche kommen, sondern aufgrund der Literatur kommen. Und die erleben in diesem Raum wieder auch, dass Literatur zu einem spirituellen Erlebnis werden kann. Und ich finde, wir sind darin so etwas wie ein Türöffner. Ich sage auch gerne, wir sind als Pilgerkirche ein Schwellenort, eine Raststätte, ein Zwischenort, ein Impulsort, etwas, was eben der Mensch auf dem Weg dann aufnimmt und die Literatur als etwas nimmt, was sein Leben bereichern und inspirieren kann.
Gut zu vereinbaren sei dieser Zwischenort mit den kirchlichen Anliegen, mit Verkündigung, Glaube und Religiosität, meint Dirk Brall. Schon deshalb, weil es den eingeladenen Schriftstellern in ihren Werken, ähnlich wie in der Bibel, meist um große existenzielle Fragen gehe. Die Literatur dürfe man bei solchen Angeboten aber nicht vor den Karren der Theologie spannen, warnt Stefan Goldschmidt. Er ist Geschäftsführer der Liturgischen Konferenz, die sich im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, mit Fragen rund um die Gottesdienstgestaltung befasst.
Literaturgottesdienste sind hochgradig vernetzt. Also es ist nicht unüblich, dass die Presse mit im Spiel ist, der Buchladen um die Ecke, vielleicht auch Schauspieler vom Staatstheater, je nachdem, wie die Möglichkeiten sind. Und dadurch gibt es dann tatsächlich so etwas wie eine fast eigene Gemeinde. Es gibt die richtigen Fans für Literaturgottesdienste, die durchaus auch bereit sind, mal ein Stückchen zu fahren und dort dann hinzukommen.
Etwa seit der Jahrtausendwende wird in den Kirchen viel geboten, vor allem im Frühjahr und im Herbst. Die Palette reicht von Literaturpredigten über Autorenlesungen bis hin zu szenischem Spiel mit verteilten Rollen. Gegenwartsliteratur, große Werke der Erzähltradition, aber auch Krimis und Unterhaltungsromane. Da kann es schon mal schwerfallen, sich zu entscheiden. So geht es in der Jakobi-Gemeinde in Hannover-Kirchrode heute auch der britischen Königin, nachdem es sie im Roman von Alan Bennett in den Bücherbus der Londoner Bibliotheksverwaltung verschlagen hat.
Aber wenn man schon einmal hier ist, dann sollte man wohl auch ein Buch ausleihen.
Literatur und Liturgie. Alexander Meister über Literaturgottesdienste. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Im Studio war heute Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.